Dass wir dazu beitragen wollen, das haben wir uns am Anfang mal vorgenommen, eine gewisse Mündigkeit zu schaffen, was Rechtsthemen angeht.
Das ist Felix. Und neben ihm sitzt Clemens.
Ich kann mich daran erinnern, tatsächlich an die Zeit, als ich nicht lesen konnte. Ich habe Plakate gesehen und nicht verstanden. Und ich musste immer jemanden fragen, was steht auf diesem Plakat, bis ich dann lesen konnte. Und dieses Gefühl hatte ich dann mit Jura.
Die beiden sind Hosts des Funkformats Die Juristen. Und wie der Name verrät, sind die beiden, genau, Juristen.
Ihr erklärtes Ziel? Die Blackbox Jura öffnen. Und dazu wollen wir sie befragen. Wir wollen wissen.
Und was denkst du? Wieso ist es wichtig, dass Menschen ihre Rechte im Alltag kennen? Und inwiefern trägt das Wissen über Rechte zu einem demokratischeren Miteinander bei?
Welches Unrecht beobachtet ihr gerade? Kennen wir unsere Rechte gut genug? Und was ist das skurrilste Gesetz, das euch bisher über den Weg gelaufen ist?
Felix und Clemens betreiben ihren Funkkanal seit Anfang 2024. Ihre Videos gibt es auf TikTok und die Themen der beiden sind breit gefächert. Sie umfassen eben all das, was einen im Alltag so beschäftigen könnte.
Vom Black Friday über Klagen gegen Fitnessstudios, Volksverhetzung bis hin zur Frage, was passiert, wenn man einen Maßkrug auf der Wiesn klaut. Indem sie das erklären, wollen die beiden Juristen aber nicht nur aufklären, sondern auch zu mehr Bewusstsein fürs eigene Recht empowern.
Wie sie das machen, warum das wichtig ist und was sie denken, das haben wir sie gefragt. Und diese Fragen stelle mal ich, Jonas.
Und mal ich, Anna. Los geht's.
Lieber Clemens, lieber Felix, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, mit euch zu sprechen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke.
Wenn man sich euren Feed anguckt, dann seid ihr mit Erklärvideos irgendwo zwischen was ist eigentlich ein Genozid und Nacktsein im Freibad. Wie wählt ihr eure Themen aus?
Ich glaube, dadurch, dass ich beide Videos zu den Themen gemacht habe, kann ich das mal erklären. Wir versuchen, eine Mischung zu machen. Wir versuchen, darzustellen, und das ist ja auch realitätsnah, wie viele Bereiche des Lebens eigentlich Recht betrifft. Und das kann zum einen das Völkerrecht und sehr politische Themen sein, das wäre das Genozidthema, aber eben auch das Alltagsleben, nämlich zum Beispiel die Frage, darf ich oberkörperfrei ins Schwimmbad oder nicht? Und versuchen damit möglichst verschiedene Zielgruppen abzuholen, darzustellen, wie verschieden das Recht sein kann, welche Bereiche es betrifft. Und natürlich auch eine Mischung zu finden zwischen schwerem Bildungskontent und leichtem, oh, das betrifft ja sehr viele Leute, Content.
Clemens, willst du noch was ergänzen? Oder?
Liegt halt irgendwie in der Natur der Sache, dass Jura überall ist. Das sagt sich immer so leicht, wir werden es bestimmt auch ein paar Mal sagen. Aber ja, das Beispiel zeigt ganz gut, Jura ist überall, von Genozid bis ins Freibad.
Ist das auch der Ansporn eures Kanals, also Jura ist überall und das Begriff begreifbar zu machen? Wie kam es dazu? Was ist der Ansporn hinter eurem Kanal?
Also ich weiß, ich habe aus der Vision unseres Kanals ganz deutlich noch vor Augen, dass man eben, oder dass wir dazu beitragen wollen, das haben wir uns am Anfang mal vorgenommen, eine gewisse Mündigkeit zu schaffen, was Rechtsthemen angeht. Weil viele Leute gar nicht wissen, wo überall Recht ist und welche Rechte sie haben und was sie dürfen und was nicht, weil es in vielen Bereichen einfach kompliziert ist. Gesetze sind kompliziert und wir uns so zum Auftrag gesetzt haben, das möglichst niedrigschwellig zu vereinfachen, um möglichst vielen Menschen Zugang zu diesem abstrakten Thema zu bieten.
Dazu erzähle ich vielleicht kurz, warum ich überhaupt Jura studiert habe, wie ich da reingerutscht bin. Eigentlich wollte ich gar kein Jurist werden, ich wollte Wirtschaftsingenieur werden. Und dann habe ich noch so ein bisschen Medien als Hobby gehabt, ein bisschen Videos gemacht. Und irgendwann gab es den Moment, wir haben mit 70 Schülerinnen und Schülern zusammen einfach so spontan, spaßmäßig ein Video gedreht, einen größeren Film. Alle waren richtig engagiert, haben eine Woche gearbeitet, Tag und Nacht. Und am Ende hat ein Typ dann so gesagt, ja, ich würde jetzt davon gerne DVDs pressen und die dann verkaufen ans eigene Team auch. Die kaufe ich für 1 Euro und die verkaufe ich für 10. Und dann dachte ich, Moment mal, du machst jetzt so richtig Gewinn, aber die haben doch alle dafür gearbeitet, du musst denen was abgeben. Nee, ich hatte ja Kosten. Welche Kosten denn? Ja, keine Ahnung. Und das haben wir so gemacht und dann dachte ich, wie assi. Und ich kann jetzt irgendwie nichts damit machen, mit meinen Argumenten kam ich nicht weiter. Prügeln wollte ich mich auch nicht. Und dann habe ich geguckt, was kann ich machen? Und dann bin ich darauf gestoßen, hey, Jura, Urheberrecht, ich habe ja auch irgendwie was dran gemacht und so. Kann ich vielleicht verhindern, was er vorhat? Und dann gemerkt, was für ein tolles Instrument das Recht sein kann, um irgendjemanden, der böse handelt, wieder in die Schranken zu weisen und auf den gerechten Pfad zurückzubringen. In dem Fall, damals hat es da nicht funktioniert, ich war halt noch nicht gut genug, aber ich habe irgendwie gedacht, das Tool ist so cool, das will ich können. Und jetzt habe ich es gelernt und es hat 4,5 Jahre gedauert. Es ist halt kompliziert, aber jeder sollte irgendwie was davon können. Ich hatte damals wirklich das Gefühl, wie, ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, tatsächlich an die Zeit, als ich nicht lesen konnte. Ich habe Plakate gesehen und nicht verstanden und ich musste immer jemanden fragen, was steht auf diesem Plakat, bis ich dann lesen konnte. Und dieses Gefühl hatte ich dann mit Jura. Und das, ja, ich habe den großen Wunsch, dass so viele Leute wie möglich, so viel wie möglich von dem, was ihr Leben betrifft, abbilden können mit diesem Werkzeug. Und dafür nutzen wir jetzt diese Plattform.
Geht dir wahrscheinlich auch noch heute oft so, oder? Euch beiden wahrscheinlich, dass man immer wieder Situationen hat. Ich erinnere mich gerade, Felix, ein Video von dir über deine Oma, die ja aus Versehen Fahrerflucht begangen hat. Und dann dachte ich so, Gott, ja, ich hätte irgendwie auch keine Ahnung, wäre vollkommen überfordert mit der Situation. Mhm. Und so begegnen einem ja im Alltag immer wieder Situationen, wo ich auch manchmal denke, es ist ja nicht nur den Job als Juristin quasi auszuüben, sondern allein das Wissen darüber, was könnte ich potenziell tun, was sind meine Rechte oder auch nicht, das irgendwie zu verbreiten.
Und also vor allem, das finde ich im Alltag spannend, das Selbstbewusstsein an den Tag zu legen gegenüber Leuten, die laut sind. Also ich hatte das bei meinen Eltern, die haben irgendwie eine Rechnung bekommen und hätten die, weil die sehr streng formuliert war, sofort bezahlt. Und der einzige Vorteil, den ich hatte, dadurch, dass ich in Jura täglich irgendwie auch im Zivilrecht mit solchen Sachen konfrontiert bin, war, ich guck mal nach, ob das überhaupt stimmt, was die da schreiben und ob man denen das jetzt sofort bezahlen muss. Und hat sich rausgestellt, war nicht so. Und dann habe ich denen halt das Selbstbewusstsein gehabt, zu wissen, wie man das macht. Ich schreibe nämlich einen Brief dahin und sage denen erstmal, dass ich nicht finde, dass ich das bezahlen muss. Das hätten meine Eltern so nicht gemacht. Und das, ja. Und dieser eine kleine Unterschied, dieses Stück Selbstbewusstsein, was dann sagt, nö, wenn ich das nicht verstehe, mache ich das erstmal nicht und dann erkläre ich dir, warum ich das nicht machen möchte. Dazu braucht es aktuell ein Jurastudium und das ist schon ein bisschen viel, weil das dauert, wie gesagt, 5 Jahre.
Ja. Mal mindestens.
Und vielleicht, wenn wir es durch ein Video hinkriegen, wäre einfacher.
Das sagt er ja auch immer, wir haben Jura studiert, damit ihr es nicht müsst.
Ja, das ist unser Motto. Ja.
Genau.
Ja.
Ich habe es ja auch versucht und es ist halt auch ein Kampf, ne? Also einige Jahre großer Kampf.
Ja. Danke, dass ihr ihn gekämpft habt.
Genau, danke, dass ihr ihn gekämpft habt
und wir
es nicht müssen.
Natürlich. Das sind schon viele.
Ja, absolut. Ja. Jetzt sind ja auch die Beispiele, die ihr genannt habt, eigentlich so klassische Sachen, wo man sagen kann, ich nutze das Recht, um mich im Zweifel auch zu schützen vor etwas. Das heißt, Jura und Recht und Ausleben davon kann sehr viel gegeneinander sein. In einem Video zum Anzeigenhauptmeister hast du, Felix, mal gesagt, die Aufgabe von Recht ist es eigentlich, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern. Wie kann denn das gelingen? Also wie kann Recht das tun und wie tragt ihr vielleicht auch dazu bei?
Also Zusammenhalt, beziehungsweise ich glaube, was ich auf jeden Fall meinte, war das Zusammenleben zu regeln. Also ich glaube, dass menschliches Zusammenleben nicht funktioniert, ohne dass es gewisse Grundregeln gibt, auf die wir uns alle verständigen, dass die gelten und dann auch dafür sorgen, dass die eben gegenseitig eingehalten werden. Und damit, also ich glaube, die Grundaufgabe von Recht ist dann eben damit Probleme zu lösen. Zum Beispiel das Problem eben bei einer Fahrerflucht, was diese Norm lösen soll. Ich habe jemanden reingefahren und fahre jetzt weg und jetzt weiß die Person nicht, wo die ihre Schadensersatzforderung hinstellen soll. Das ist letztlich der Hintergedanke hinter dieser Norm, das strafrechtlich zu sanktionieren, damit das weniger Leute machen oder damit der Staat dann anfangen kann zu ermitteln und die Person rausfindet und damit nachher dieser Schadensersatz auch bezahlt werden kann.
Mhm.
So, das ist die Aufgabe. Und ich denke mal, wenn es wird immer gesellschaftliche Probleme geben und Recht versucht eben diese zu lösen. Und desto besser das Recht ist, desto einfacher haben wir es dann im gesellschaftlichen Miteinander. Genau, das sind so einfache Rechte. Und dann gibt es natürlich noch so größere Rechte, wie zum Beispiel Grundrechte, die dafür sorgen, dass auch das Verhältnis von Staat und Bürger einigermaßen ausgeglichen ist. Das ist so deren Hauptaufgabe.
Ich finde, der Artikel 2 Grundgesetz fasst das ganz schön zusammen, Absatz 1. Der sagt sinngemäß, du kannst machen, was du willst, solange du anderen nicht damit auf den Sack gehst. Und das ist eigentlich so eine schöne Zusammenfassung von dem, was das ganze Recht schaffen möchte. Dass jeder sich ausleben kann, aber bitte ohne andere zu sehr zu stören. Dann muss man oft so eine Verhältnismäßigkeitsabwägung untereinander schaffen. Das ist auch oft überhaupt nicht einfach. Aber so das Grundprinzip wird da eigentlich ganz schön klar.
Um da vielleicht nochmal einen größeren Bogen zu spannen, was denkt ihr denn, inwiefern Recht zu einer demokratischen Gesellschaft beitragen kann?
Es geht nicht ohne. Das ist die absolute Grundbasis. Wenn man sich einfach mal vorstellt oder anschaut, wie es in einem Unrechtsstaat passiert. Also demokratische Teilhabe funktioniert ja nur, wenn wir diese rechtliche Basis haben, dass wir das dürfen und dass wir erzählen dürfen, was wir wollen, dass wir uns positionieren dürfen gegen eine Regierung. Ich habe neulich für ein Video ein Schild hochgehalten, einfach zum Test, zur Feier des Grundgesetzes, habe ich ein Schild gebastelt. Die Ampel muss weg, habe mich auf die Straße gestellt, nichts ist passiert. Und das überhaupt mal vor Augen zu führen, wie besonders das ist und wie wichtig es würde, also Demokratie würde ohne unser Rechtssystem und den Rechtsstaat einfach nicht funktionieren.
Ja, oder würde eben also nicht so funktionieren, wie wir Demokratie verstehen. Nämlich, dass ich wirklich in die Wahlkabine gehen und mein Kreuz da setzen kann, wo ich es will, ohne dass mir jemand irgendwie über die Schulter schaut oder mir vorher jemand sagt, nee, das und das darfst du dahin nicht hinschreiben. Das ist nur über Grundgesetz gewährleistet, also über eine Art von Recht, die wir uns vorher gegeben haben.
Das Ganze stößt ja zeitweise durchaus auch an seine Grenzen. Gibt es Bereiche, gibt es Rechte, die ihr in dem Zusammenhang seht, die sozusagen das Ziel eigentlich haben, dem Zusammenhalt oder dieser Stärkung des Zusammenhalts etwas entgegenzusetzen? Also gibt es ein Unrecht, was ihr aktuell beobachtet?
Also ich habe gerade ein aktuelles Thema, wo ich dran sitze, wo ich merke, dass Recht hilft da nicht unbedingt weiter. Oder Recht kommt auch an seine Grenzen. Und das ist zum Beispiel der Straftatbestand von Stalking. Das ist in Deutschland, hat man gesagt, wir machen das strafbar, wenn jemand gestalkt wird. Das wird über Nachstellung geregelt. Und das große Problem ist, es ist sehr schwer, das zeigen auch die Statistiken im Vergleich von was wird angezeigt und wo gibt's nachher Urteile, das in einer Form nachzuweisen. Weil wenn ich jemanden stalke, ich eigentlich ganz, ganz viele Sachen mache, die per se erlaubt sind. Es ist erlaubt, jemandem eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Es ist erlaubt, jemanden anzurufen. Es ist erlaubt, irgendwo zu sein, wo auch eine andere Person ist. Und quasi nur die Masse und die kurzen Zeitabstände machen es dann irgendwann strafbar, weil die Person dann anfängt, darunter zu leiden, gegenüber die sich das richtet. Das aber nachzuweisen ist extrem schwer, weil ich zum Beispiel, wenn ich nachweisen will, dass jemand am selben Ort ist wie ich oft, am besten Fall, wie mache ich es? Wahrscheinlich ein Foto machen. Das ist aber für mich eigentlich nicht erlaubt. Ich darf nicht so ohne weiteres einfach so andere wildfremde Menschen fotografieren. Also ich muss dann selber schon irgendwie mich in eine Grauzone begeben, damit ich das nachweisen kann, was mir Unrecht widerfährt. Und irgendwie haben wir es da nicht geschafft, ein Problem, was es offenbar gibt, einerseits gesellschaftlich, aber eben auch rechtlich so zu lösen, dass es adäquat lösbar wäre. Also man kann quasi, habe ich da gemerkt, auch nicht alles mit dem Recht lösen, weil es schwierig ist, da adäquat einen Weg zu finden in dem Bereich.
Interessant. Sehr konkretes, sehr interessantes Beispiel.
Also wir sitzen schon manchmal in der Redaktionssitzung, überlegen uns ein Thema, denken, toll, da könnte Recht die Lösung sein und merken dann, ach, so einen richtig praktischen Tipp können wir auch nicht mitgeben. Und das ist dann so ein richtig enttäuschender Moment. Und dann müssen wir ein Thema teilweise weglassen oder nur sagen, hey, so ist das, aber ich könnte nichts damit anfangen. Das ist maximal enttäuschend immer. Ich finde auch, das Diskriminierungsverbot ist ein schönes Beispiel dafür. Es wäre so toll, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen nicht mehr aufgrund von irgendwelchen Merkmalen wie ihrem Geschlecht diskriminiert werden. Aber, und das ist natürlich verboten, aber so richtig in der Praxis, die Menschen müssen von sich aus dran glauben und das selbst verkörpern. Und so ein reines Verbot, was man von außen dran gibt, das funktioniert dann oft nicht. Also dann wird man halt abgelehnt ohne Begründung bei irgendeinem Job. Und nicht, also da macht man nicht den Fehler und sagt, hey, wir mögen keine Männer, weil ihr nicht so gut, nicht so sauber seid oder was auch immer. Habe ich schon mal gehört.
Aber das heißt ja sozusagen, wenn ich euch richtig verstehe, Unrecht kann nicht nur die Abwesenheit von Recht sein, sondern auch die Abwesenheit der Durchsetzung von Recht sozusagen.
Ohne Durchsetzung funktioniert Recht nicht. Dann kann man sich komplett sparen tatsächlich. Deswegen, das muss man immer mitdenken, wie funktioniert die Durchsetzung hinterher. Wir können uns die besten Gesetze ausdenken, wenn dann ein Gerichtsverfahren 1 Million Euro kostet, kann man sich sparen.
Mhm. Ja.
Oder wenn es keiner macht, also das ist in der Praxis dann oft das Problem, es wirkt so gruselig, sein Recht durchzusetzen, zum Anwalt zu gehen oder wirklich zu klagen. Und deswegen, viele wissen sogar, dass sie Recht haben bei irgendwas, aber sie trauen sich nicht, für die paar hundert Euro den Schritt zu gehen. Da gibt es Statistiken zu, ich meine irgendwie so ab 1600 Euro fängt man erst an, sich ernsthaft um irgendwas zu bemühen. Und das kann ja nicht sein, weil die Unternehmen, die wissen das dann natürlich auch. Ja. Und teilweise wird absichtlich gegen Recht verstoßen bei geringeren Summen, weil die wissen, die meisten setzen es sowieso nicht durch. Und wenn es ein paar machen, meine Güte, sind wir immer noch günstiger dran. Riesenbeispiel sind so Fluggastrechte. Wenn der Flug 3 Stunden Verspätung hat, kriegt man eigentlich eine Entschädigung, zum Beispiel 400 Euro. Die kriegt man nicht freiwillig ausgezahlt bei manchen Airlines. Ja. Kann man sich auf den Kopf stellen. Ich habe ein eigenes Inkasso-Unternehmen, also ich bin registriertes Inkasso-Unternehmen als Person und habe denen auch schlecht geschrieben. Und da kam keine Antwort. Ist uns egal, weil soll der erstmal klagen. Und wenn man mit der Einstellung rangeht, dann entsteht ja halt für die gesamte Gesellschaft so ein Riesenschaden. Und das sind so die Sachen, die mich immer triggern. Und dann bin ich halt auch wirklich der Typ, der dann einfach mal klagt und im besten Fall auch noch 1 Million Leute davon erzählt, wenn es dann im Video landet. Und dann schaffen es vielleicht, wenn alle Bescheid wissen, was da läuft, dass man das dann irgendwann knackt.
Also wie die Demokratie auch, muss auch der Rechtsstaat mit Leben gefüllt werden von allen Leuten, die daran teilhaben sozusagen.
Ja, wir arbeiten dran.
Ja, das klingt fast wie eine Drohung.
Wenn es für die Demokratie ist, bitte.
Absolut, ja.
Weil du jetzt gerade eure Redaktionssitzungen und eure Community angesprochen hast, habt ihr so ein Gefühl dafür, sei es aus den Kommentarspalten, Nachrichten, was eure Community, eure Zielgruppe gerade so besonders beschäftigt?
Das ist sehr, sehr schwer zu fassen.
Es ist genauso vielseitig wie unsere Themen tatsächlich. Also die Leute schreiben uns über den Bikini im Freibad, aber auch dann über die großen Weltfragen.
Gibt es so einen Klassiker?
Na, also ich habe das Gefühl, dass natürlich alle Sachen, die in irgendeiner Form eine Alltagsnähe haben, schon Leute tendenziell mehr beschäftigen als abstrakte oder politische Themen. Zum Beispiel, was passiert, wenn der Club meine Jacke verliert, wenn ich die abgegeben habe? Was kann ich dann jetzt machen? Oder wenn ich irgendwie aus dem Supermarkt rausgehe und der Ladendetektiv sagt, machen Sie mal Ihre Tasche auf, darf der da jetzt einfach reingucken oder nicht? Das sind sehr alltägliche Themen, wo die Rechtsfrage meistens auch nicht kompliziert ist, was aber viele offenbar irgendwie spannend finden, weil es doch lebensnah ist. Das ist aber nicht unbedingt eine Garantie. Ich meine, wir haben auch schon Videos gemacht zu Alltagsfragen, die wir irgendwie spannend fanden, die aber dann gar nicht funktioniert haben oder wo das Feedback nicht so groß war dann, obwohl wir es anders gedacht hätten. Also schwierig einzuschätzen noch.
Was ist denn euer Weg oder was glaubt ihr denn, wie wir über Recht reden sollten, um es allgemein zugänglicher und verständlicher zu machen? Also was ist sozusagen euer Ansatz, von Recht zu erzählen? Also selbst für mich, der wirklich 2 Semester sich durchgekämpft hat, fand es schon überraschend dann 433, wie oft der Kaufvertrag mir begegnet im Alltag und all diese Klassiker sozusagen. Aber ehrlich gesagt, selbst danach denke ich mir so, ja, gut, es ist ja doch sehr trocken, es ist sehr staubig, es sind sehr viele Gesetzbücher und darin noch mehr Paragraphen. Wie würdet ihr denn sagen, sollten wir über Recht reden? Oder was habt ihr für eine, wie versucht ihr es in euren Videos zu machen, dass wir über Recht in Gesellschaft reden und dass mehr Leute mitreden können und Bescheid wissen?
Das ist tatsächlich Absicht, dass die Gesetze so blöd klingen, weil ein Gesetz versucht, in einem super abstrakten, kurzen Text es zu schaffen, hunderte Einzelfälle immer fair zu lösen. Also man muss irgendwie die Basis des gemeinsamen Nenners finden, um ein Gesetz zu schreiben. Da wird nicht der Fall geschrieben, was passiert, wenn ich einen Apfel kaufe, der schimmelt, oder was passiert, wenn ich eine Banane kaufe, die schimmelt. Da gibt es dann eine Regel für alles, ob du eine Waschmaschine oder eine Banane kaufst. Und deswegen klingen die so blöd. Aber was dann immer hilft, ist, wenn wir es in einen echten Fall packen, echte Geschichte. Weil dann, wenn man das erzählt, dann spürt man direkt, wenn man das hört, ja, das ist voll unfair oder das sollte so nicht sein. Also jeder hat so ein kleines Gerechtigkeitsgefühl und wenn ein Gesetz gut gemacht ist, dann deckt das eigentlich genau sich mit dem Gerechtigkeitsgefühl. Und wenn man das erzählt, dann spürt man ja, was das Richtige ist und daran kann man dann besser verstehen, wie die Regel dann sein sollte. Und dafür hilft auch noch, wenn man überhaupt erklärt, warum gibt es die Regel? Was ist die Idee dahinter? Weil wenn man das verstanden hat, dann ist es auch viel einfacher, jeden einzelnen Fall zu lösen. Das war tatsächlich mein Lifehack fürs Jurastudium, weil ich bin super schlecht im Auswendiglernen. Ich kann das einfach nicht. Aber deswegen habe ich versucht zu verstehen, warum gibt es dieses Gesetz? Immer erster Schritt in den Kommentar geguckt, erste Randnummer, Sinn und Zweck. Und darüber, wenn man es verstanden hat, dann fällt es einem viel leichter, viele Fälle zu verstehen.
Ich glaube auch, die Gesetze haben einen Zweck, das heißt, sie sollen ein Problem lösen. Und desto klarer ich quasi das Problem benennen kann, was dieses Gesetz jetzt lösen soll, und desto mehr Leute das betrifft, dieses Problem, desto interessanter kann man über Recht sprechen. Also ich muss klar machen, warum ist das für mich relevant? Weil ich Problem XY habe, was ich damit jetzt lösen kann. Somit kriegt man viele Leute. Und ich glaube, der zweite Punkt, der uns auch aufgefallen ist, wenig Fachsimpeleien oder Fachwörter. Dafür ist Jura sehr bekannt, dass man irgendwelche Fachwörter erfindet oder sich ausdenkt. Das klingt in Aufsätzen natürlich ziemlich cool, aber führt bei uns tatsächlich zu Knicken in der Kurve. Also ich habe in einem Video einmal das Wort allgemeines Persönlichkeitsrecht gesagt. Und da konnte man sehen, dass Leute in dem Moment weitergeschalten haben.
Das ist nicht schlecht.
Daraus dürfen wir aber, glaube ich, nicht den Schluss ziehen, die zu unterschätzen. Also ich glaube nicht, dass Leute nicht verstehen, was ein allgemeines Persönlichkeitsrecht ist, aber man muss es ihnen erklären mit Wörtern, die man benutzt. Und nicht mit Wörtern, die in irgendwelchen Büchern stehen oder in irgendwelchen Fachaufsätzen. Also um da die Balance zu finden, quasi Leute nicht zu unterschätzen, aber sie auch nicht zu vergraulen mit irgendwelchen Fremdwörtern, die einfache Dinge kompliziert ausdrücken.
Und gute Fachleute, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie es gut erklären können. Und nicht, also manche benutzen gerne so krasse Begriffe, und um zu zeigen, oh, ich bin viel schlauer als ihr. Aber das ist eigentlich, also wenn man es gut kann, dann schafft man es auch, das einfach zu erklären. Und das ist dann immer unsere Challenge, mit der wir uns jeden Tag stellen müssen.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die doppelt sich so ein bisschen mit einer Frage aus der kurzen Folge. Wenn ihr so einen Ausblick geben könnt, welche Themen beschäftigen euch denn gerade? Vielleicht plant ihr auch gerade konkret ein Video oder habt in der letzten Redaktionssitzung ein Thema besprochen. Was beschäftigt euch? Was kommt da vielleicht in nächster Zeit?
Also ich habe ja immer am meisten Spaß an den Fällen, wo irgendein Unternehmen systematisch was falsch macht, um Gewinn zu erzielen daraus. Und da manchmal komme ich da selbst drauf und buddel rein, und wir forschen immer nach, und auch gegen staatliche Institutionen stellen wir gerne mal Anfragen und buddeln nach. Also sowas macht immer Spaß, irgendwas Verdecktes aufzudecken. Und mein großer Traum ist tatsächlich irgendwann, dass die Leute sich bei uns melden: Hey, ich bin in diesem Unternehmen, ich bin Insider, bei uns ist echt irgendwas am Laufen. Wir nehmen euch gerne an. Das sind immer so die Sachen, die am meisten Spaß machen. Und da haben wir auch ein paar in der Pipeline, das ist ganz lustig. Aber wir können noch nicht so viel erzählen, weil sonst wissen wir ja, was auf sie zukommt. Das geht ja nicht.
Wobei das wahrscheinlich schon online ist, wenn die Folge erscheint, wird es wahrscheinlich schon online sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, dann schnell auf den Kanal von uns, die Juristen, auf TikTok oder Instagram. Da sind wir gerade am Start.
Vielleicht da nochmal kurz angehängt. Wie ist denn das, also ihr wählt ja einen Kanal, der tendenziell vor allem jüngere Menschen anspricht. Glaubt ihr, es gibt einen Unterschied in der Erzählung von Recht und Überrecht zwischen alt und jung? Und wie erlebt ihr das?
Ich glaube schon, dass die Darstellungsform, derer wir uns bedienen, und das könnte ein Generationsunterschied sein, wobei es ja auch Leute gibt über 50 zum Beispiel, die TikTok nutzen, dass es schneller und kompakter sein muss. Also dass quasi die Aufmerksamkeitsspanne kurz ist, und dann man schon gucken muss, dass man das auf den Punkt gebracht erzählt, wohingegen man jetzt, weiß ich nicht, wenn ich eine Tageszeitung lese, was ja dann eher ältere Generationen sind, die über dieses Medium kommen, da auch schon mal den Platz habe, differenziert und lang, Moment, jetzt muss ich was ausschalten, sorry. Wobei ich, wenn ich eine Tageszeitung lese, natürlich auch den Platz habe, was differenziert und lang auszubreiten. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich habe das Gefühl, das finde ich aber sehr sympathisch an der Plattform, dass die Warum-Fragen häufiger sind bei jüngeren Leuten. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Also, dass man Dinge grundlegender in Frage stellt und man dann auch gezwungen ist, oder wir gezwungen sind, Dinge grundlegender zu erklären, als zu sagen, ja, das ist jetzt mal so und jetzt erklären wir, wie das in dem Fall ist, sondern warum ist das denn überhaupt so? Muss das so sein? Ist das gerecht so? Das ist natürlich rechtsphilosophisch, das können wir nicht in einem 1 Minute 30 Video meistens beantworten, aber manchmal versuchen wir es.
Aber das ist auch toll dran, weil das ist auch wieder Demokratie, weil so oft gibt es irgendwelche Regeln, das ist nicht der einzige zwingende Weg, das kann man so oder so sehen. Gerade beschäftigt uns die Frage Strafbarkeit von Kindern, da haben wir jetzt eine feste Grenze mit 14 Jahren. Es ist nicht gesagt, dass das der einzig wahre Weg ist, keine Ahnung, wie man es machen sollte. Und dann diese Warum-Fragen zu stellen, was junge Leute gerne machen, ist total richtig und wichtig und hilfreich, damit sie selbst sich eine Meinung bilden können und dann zum Beispiel auch ihre Wahlentscheidung am Ende im besten Fall davon abhängig machen, was sie für richtig halten. Okay.
Die letzte Frage ist tatsächlich eine, die wir auf jeden Fall ganz lustig finden, ist die Frage, ob ihr sie überhaupt beantworten könnt. Wenn ich zurückdenke an diese paar Semester Jura, dann ist mir im Kopf geblieben, dass es so ein paar Grundsätze gibt. Manchmal trifft Recht ja auch auf Philosophie und so Diskurs, wo wir, wie du gerade sagtest, wir ausverhandeln müssen, was ist richtig, was ist falsch. Und dann gibt es aber manchmal auch so Kuriositäten im Gesetz. Also ich erinnere mich noch an so einen Grundsatz zum Geld. Geld hat man zu haben. Und an das Gesetz, dass man einen Bienenschwarm verfolgen darf über mehrere Grenzen, Grundstücksgrenzen hinweg. Fällt euch ein Recht ein oder ein Gesetz ein, was ihr absolut kurios findet, euer Lieblingsgesetz sozusagen?
Ich habe auf jeden Fall ein Lieblingsgesetz, das finde ich aber nicht kurios, aber sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Ich lese es kurz vor.
Sehr gerne.
Und zwar finde ich witzig, dass im Gesetz ausdrücklich geregelt ist, was Ironie ist. Und das, was ironisch ist, natürlich nicht gilt. Und das steht da in super Juratext drin. Da sieht man direkt, wie Jura wieder funktioniert. Und zwar 118 BGB. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.
Geil.
Das ist der Satz. Man könnte auch sagen, was Ironisches gilt nicht.
Ein sehr schönes Sinnbild für deutschen Humor.
Ja, das ist Juristenhumor vielleicht. Ich stehe auch relativ alleine
mit
dem als Lieblingsgesetz. Aber ich finde, es zeigt irgendwie ganz schön, wie Gesetze so manchmal aussehen.
krass, Lieblingsgesetz echt aus dem Nichts einfach rausgeholt. Stark.
Ich habe auch ein abstraktes Lieblingsgesetz, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich es noch nicht geprüft habe, ob das nicht einfach ein Hoax ist, also eine Fehlinformation. Aber ich meine mal gehört zu haben, dass es ein Gesetz gibt, in dem geregelt ist, da geht es um Dienstreisen von Beamten und da drin steht, dass quasi offiziell mit dem Tod des Beamten die Dienstreise auch beendet ist. Das musste quasi gesetzlich erwähnt werden. Ist es ein reales Gesetz? Ja, das finde ich so verrückt, dass das drin stehen muss, dass wenn die Person stirbt, dann ist die Dienstreise auch beendet, weil das hat wahrscheinlich irgendwelche Auswirkungen auf die Abrechnung oder auf andere Verwaltungen.
Die Haftungsfragen.
Genau, und das finde ich schon sehr wild. Da zeigt sich manchmal, wie bürokratisch und verwaltungsmäßig Deutschland unterwegs ist, dass das kodifiziert werden muss.
Den letzten Weg kann keiner versichern.
Ist ja auch teuer dann, alles, was danach kommt.
Absolut. Super spannend. Vielen Dank euch.
Vielen Dank.
Also schön, dass ihr dabei wart und tolle Antworten.
Gerne, gerne.
Ja, danke für die Einladung. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen was erzählen, was ihr interessant fandet oder was die Hörerinnen und Hörer interessant fanden.
Definitiv.
Auf jeden Fall.
Und damit sagen wir euch Tschüss und danke fürs Zuhören. In den ersten beiden Folgen dieser Staffel haben wir auch über die Verfassung gesprochen. Naja, okay. Wir waren es nicht allein. Junge Menschen haben das getan. Und zwar zusammen mit der Verfassungsschützerin Beate Bube und dem JVA-Chef Thomas Weber. Was der in der Justizvollzugsanstalt so macht und wie digital der Verfassungsschutz arbeitet oder eben nicht, das erfahrt ihr in Folge 1 und 2.
In Folge 3 geht es um das Lernen aus der Geschichte und warum das für Demokratien wichtig ist. In Folge 4 spricht Mirko Drotschmann darüber, was Demokratie für ihn bedeutet und wie er sie seinen ZuschauerInnen erklärt.
Und in der nächsten und letzten Folge geht es darum, wie inklusiv das Grundgesetz ist. Wen es vielleicht sogar ausschließt, wo es diskriminiert und was wir dagegen tun können.
Und wem diese Folge gefallen hat, der oder die lässt gerne eine Bewertung da und abonniert diesen Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit DM Drogeriemarkt und mit der Unterstützung der Stiftung Forum Recht.